schöne Lobpreiszeit geführt hat, aber der uns jetzt sein Wort weitergibt. Und Herr, du weißt, was jeder Einzelne braucht. Darum öffne unsere Herzen, um zu empfangen etwas von deinem Wort, von deinem guten Wort. Gib aber am DF Weisheit und Klarheit, die Dinge weiterzugeben, die dir wichtig sind. Amen. Amen.
Ich habe vor einigen Wochen hier schon über das Thema Segen gepredigt. Wer weiß das noch? Erinnert sich noch jemand? Okay, gut. Da haben wir so ein bisschen gesprochen über den Weg des Segens, dass Gott uns sagt, wir können uns entscheiden. Segen oder Fluch. Ne? Es gibt einen Weg des Segens. Ich kann mich entscheiden, den zu gehen. Und Gott hilft mir dabei. Oder ich kann sagen, nö, möchte ich nicht. Dann kann ich mich auch dagegen entscheiden. Und wir möchten heute weiter an dieses Thema Segen reingehen. Ich habe gemerkt, dass Gott dieses Thema bei mir noch nicht abgeschlossen hat für diese Gemeinde. Ich habe gemerkt, dass er für diesen Gottesdienst es mir nochmal aufs Herz gegeben hat, aber nochmal einen anderen Aspekt. Ich hatte ursprünglich geplant, heute und nächste Woche über Jakob zu predigen. Ich bin nächste Woche auch wieder hier. Aber wir machen nur heute Jakob, weil ich glaube, der Kernaspekt, der passt in eine Predigt und ich will Sachen nicht zu sehr ausdehnen. Deswegen werde ich heute noch über Jakob predigen, nächste Woche dann ein anderes Thema. Aber wir wollen heute über das Thema Segen sprechen in der Geschichte Jakobs. Ich bin jemand, ich versuche nicht direkt in Themen hineinzugehen oft, sondern versuche erstmal Grundlagen zu schaffen, damit wir alle so ein bisschen eine gemeinsame Basis haben, um zu wissen, worüber sprechen wir denn jetzt? Ja, und was sind denn die Dinge, die wir verstehen müssen, um dieses Thema Segen erfassen zu können? Ich glaube, das ist ein großes Thema in der Bibel, Segen. Aber es ist auch recht komplex, weil viele Fragestellungen kommen bei diesem Thema. Zunächst einmal glaube ich, dass einer der größten Pläne und einer der größten Willen Gottes ist, sich selbst zu offenbaren. Das ist hier ganz wichtig für mich. Gott möchte sich dieser Welt offenbaren. Das ist eines seiner Hauptziele. Das sollte auch eines unserer Hauptziele sein, Gott in dieser Welt zu offenbaren. Ich rede oft mit Leuten in Beispielen oder Bildern, damit sie es besser merken können. Und ich sehe mein Leben wie einen Pfeil. Ich bin ein umherlaufender Pfeil. Ja? Und ich kann entscheiden, worauf ich zeige. Und meistens zeigen Pfeile auf drei Sachen. Es gibt Menschen, die sind ein Pfeil, der ist so ein runder Pfeil. Kennt ihr die? Ein Pfeil, der von mir startet und wieder bei mir endet. Ja? So ein Wiederholungspfeil. Ne? Das sind so die einen Menschen, ne? Die zeigen nur auf sich selber quasi. Ne? Das heißt, wenn jemand zu diesem Menschen kommt, der wird diesen Menschen nirgendwo hinführen als zu sich selber. Ne? Also er wird sagen, bleib bei mir, ich bin das, was du brauchst. Dann gibt es Menschen, die sind Pfeile, die auf andere Menschen zeigen. Hey, da gibt es diesen Menschen, da gibt es diesen Menschen, zu dem musst du und der ist der Beste und der ist der Tollste. Ja? Und dann gibt es Pfeile, die machen so eine 90-Grad-Wendung nach oben. Ne? Die zeigen nicht auf der waagrechten, sondern auf der senkrechten nach oben. Die sagen, da ist ein Gott und zu dem musst du kommen. Und ich versuche, und das ist mein Ziel, dass mein Leben ein senkrechter Pfeil ist. Ja? Dass ich sage, mein Leben soll eigentlich nur dazu führen, dass ich Menschen weiterführe. Dass ich Menschen bekannt mache mit Gott. Ich habe mal in einer Predigt auch über Evangelisation gepredigt und habe gesagt, okay, was, wenn wir einen Menschen hier rumlaufen sehen, der die Tür sucht, ne? Und er sucht und sucht und findet nicht. Und alle hocken nur dran und sagen, links, rechts, geradeaus, links, noch zwei Schritte. Anstatt dass jemand aufsteht und sagt, pass auf, ich nehme dich jetzt bei der Hand und ich führe dich jetzt dahin, wo du hin möchtest. Das soll mein Leben sein, dass ich sage, ich bin jemand, der Menschen an die Hand nimmt, aber zu einem Ziel führt, nämlich zu unserem Herrn Jesus Christus. Das soll mein Lebenssinn sein. Das versuche ich, das wächst in mir und das habe ich auf dem Herzen. Es gibt keinen anderen Sinn hier, als dass Menschen Gott kennenlernen. Je mehr wir darüber nachdenken, desto klarer wird uns das. Manche denken, okay, der Sinn dieses Lebens ist, glücklich zu sein. Okay, das ist auch wichtig und auch gut, aber das könnte ich auch jetzt haben, wenn ich sterbe. Richtig? Wenn ich jetzt sterbe, bin ich glücklicher als jetzt. Dann bin ich nämlich bei Gott. Das ist alles besser. Manche könnten sagen, ja, das Ziel des Lebens ist Spaß. Ich glaube, im Himmel habe ich auch mehr Spaß als hier. Okay, das Ziel des Lebens ist Erkenntnis. Ich glaube, im Himmel habe ich mehr Erkenntnis, als ich hier jemals erlangen kann. Also all die Dinge, wo Menschen sagen, das ist mein Lebenssinn, finden wir eigentlich bei Gott. Und die Frage stellt sich dann vielen, ja, warum existiere ich dann überhaupt hier auf der Erde? Warum schafft Gott Menschen nicht gleich für den Himmel? Warum steckt er sie nicht gleich in den Himmel? Weil wir hier einen Auftrag haben. Das ist der einzige Sinn, warum ich noch hier bin. Das sagt Paulus auch, das ist absolut biblisch. Paulus sagt, am liebsten wäre ich bei Gott. Ich bin nur noch hier für euch, sagt er zu einer Gemeinde. Ich bin nur noch hier, um Frucht zu bringen für euch. Sonst könnte ich bei Gott sein, das ist besser für mich. Sterben ist mein Gewinn. Ja? Ich finde alles, was ich brauche, bei Gott. Dieses Leben hier ist dazu da, dass wir ein lebendiges Zeugnis sind für Gott. Es ist auch eine Prüfphase, es ist die Freiheitsphase, in der Gott sagt, ich zwinge dich nicht. Du kannst dich entscheiden, ob du zu mir willst oder nicht. Ein Prediger hat mal gesagt, jeder kommt dahin, wo er möchte. Diejenigen, die zu Gott wollen, kommen zu Gott. Und diejenigen, die nicht zu Gott wollen, kommen am Ende auch nicht zu Gott. Also jeder kommt dahin, wo er möchte. Ne? Es ist unsere Entscheidung. Und diese Entscheidung können wir hier treffen. Das heißt, Gottes Ziel ist, sich zu offenbaren. Und das ist so wichtig beim Thema Segen. Segen ist Eulogeo, also ein gutes Wort, das Gott über uns ausspricht. Und dieses gute Wort, das Gott über uns ausspricht, ist nicht primär dazu da, dass ich mich jetzt besser fühle, dass ich jetzt glücklicher bin, dass ich jetzt reich bin. Das können die Effekte davon sein. Aber das wahre Ziel ist, dass Gott sich durch uns offenbart. Ich glaube, das ist der wahre Sinn von Segen. Gott möchte sich der Welt offenbaren, möchte sich uns offenbaren. Und in diesem Gedanken wollen wir in die Bibelgeschichte gehen von Jakob. Und ich möchte heute eine ganz bestimmte Stelle aus Jakobs Leben behandeln. Wir lesen 1. Mose, Kapitel 32. 1. Mose, Kapitel 32, ab Vers 23. Wir müssen Folgendes in der Geschichte Jakobs verstehen. Die Geschichte von Jakob ist relativ komplex. Wir werden sie jetzt nicht ganz lesen, sonst ist die Predigt vorbei. Jakob und Esau sind zwei Brüder, die Zwillinge sind. Esau ist aber der Erstgeborene. Okay? Nun war es so im Alten Testament, auch schon zu dieser Zeit, laut biologischem Recht hat der Erstgeborene das Erstgeborenenrecht. Okay? Das Recht beinhaltet verschiedene Dinge. Erstens, man bekommt den doppelten Anteil gegenüber allen anderen Geschwistern von dem Anteil des Vaters, also vom Erbe. Zweitens, man wird nach dem Tod des Vaters das Familienoberhaupt. Und drittens, man bekommt den Erstgeburtssegen. Der Erstgeburtssegen ist also ein gutes Wort, das der Vater über den Erstgeborenen ausspricht, das eine besondere Kraft hat. Also ein geistlicher Segen. Okay? Diese drei Dinge gehören zum Erstgeburtsrecht. Ich bekomme einen größeren Erbanteil, ich werde Familienoberhaupt danach und ich bekomme den Erstgeburtssegen. Laut biologischem Recht wäre das Esau zugesprochen worden. Denn Esau kam zuerst. Aber Gott sagte vor der Geburt von den beiden, ich erwähle Jakob. Ich möchte mich zeigen, dass ich derjenige bin, der segnet. Deswegen segne ich Jakob. Und Jakob soll der Erwählte sein. Dann gibt es eine Geschichte, wo Jakob und Esau sich entwickeln. Esau wird ein Jäger, kommt eines Tages von der Jagd zurück, hat nichts gefangen, sieht seinen Bruder gerade eine Suppe löffeln und sagt, oh, ich habe so einen Hunger. Bitte gib mir was von der Suppe. Jakob sagt, ich gebe dir die Suppe, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Das müsst ihr euch vorstellen. Also wir müssen verstehen, was dahinter steckt. Jakob sagt, du verkaufst mir den doppelten Erbanteil, Du verkaufst mir das Recht als Familienoberhaupt und den Segen unseres Vaters. Alles drei verkaufst du mir damit. Und Esau sagt, ja, kein Problem. Klar. Der denkt gar nicht groß nach. Esau sagt, hier bitte, aber Hauptsache Suppe. Gib's ihm einfach für eine Suppe. Ja? Jakob hat das Erstgeburtsrecht damit erkauft von Esau. Jahre später, Isaak liegt im Sterben und es kommt daran, dass er den Segen sprechen soll. Nun war der Deal zwischen Esau und Jakob, aber nicht zwischen ihrem Vater. Und der Vater hatte Esau lieber, sagt die Bibel. Esau war der Lieblingssohn von Isaak, Jakob war der Lieblingssohn seiner Mutter. Und Jakob macht einen Trick. Er verkleidet sich als Esau. Der Vater ist blind. Er kommt zu seinem Vater, tut so, als wäre er Esau, holt sich den Segen ab. Esau kommt später, will den Segen haben, obwohl er kapieren müsste, dass er den eigentlich verkauft hat. Und er merkt, er kriegt ihn nicht mehr, weil Jakob ihn betrogen hat. Und er wird sauer und er schwört, seinen Bruder umzubringen. Also muss Jakob fliehen. Und dann beginnt eine sehr interessante Geschichte von Jakob, in der sein Charakter ein bisschen gezeigt wird. Jakob bedeutet der Fersenhalter oder auch der Betrüger. Fersenhalter, weil er die Ferse seines Bruders bei der Geburt festgehalten hat. Aber Jakob hatte eine bestimmte Charaktereigenschaft. Jakob wusste sich sehr gut durchzumogeln durchs Leben. Okay? Der musste nie groß für Sachen kämpfen. Der musste nie groß irgendwie klar hinstehen, sondern der hat immer so ein bisschen geschafft, mit Grips sich ein bisschen durchzubringen. Okay? Und er wusste, ich kann das selber schaffen. Das waren zwei Eigenschaften, die Jakob zeigt in seinem Leben. Ich kann das mir selber holen, ja? Zum Beispiel den Segen. Er ist nicht zu seinem Vater gegangen und hat gesagt, Vater, Esau hat es mir verkauft. Ich bin jetzt Jakob. Ich weiß, oder er weiß, du magst mich nicht so gern wie Esau, aber ich habe das Recht erkauft auf diesen Segen. Das macht er nicht, sondern er macht es heimlich und sagt, ah, ich schlängel mich da so durch. Ja, keine Konfrontation, bitte. Und das zeigt sich in Jakobs Leben öfter. Und Jakob muss lernen, dass auch er betrogen werden kann von seinem Schwiegervater. Er bekommt nämlich die falsche Frau an der Hochzeit verheiratet, muss dann ein paar Jahre arbeiten und so hat er eine Familie und eine Herde, die er sich durch Geschick und Grips erarbeitet hat. Okay? Und plötzlich kommt eine Nachricht. Dein Bruder Esau kommt. Nach Jahren. Dein Bruder Esau kommt mit 400 Mann. Und Jakob bekommt Angst. Jakob hat von Gott ein Versprechen bekommen. Jakob bekam den Segen Gottes. Der Segen Gottes lag auf Jakob. Und Jakob hatte mehrere Begegnungen mit Engeln sogar. Und er hat gemerkt, okay, Gott ist an seiner Seite. Gott ist an seiner Seite. Aber Jakob wusste zwar, dass Gott an seiner Seite ist, aber er wollte sich selbst Sicherheit schaffen. Er hat zum Beispiel, dass Esau kommt und er sagt, okay, wir machen einen Plan, wir schicken ganz viel Geschenke zu Esau, bevor der zu uns kommt. So kleine Geschenke, so kleine Herden in Staffeln, damit Esau nicht sauer ist, wenn er kommt. Ich will ihn besänftigen. Dann sagt er, okay, wir teilen unsere Herde. Ein Teil geht vorne und ein Teil geht hinten, dass wenn Esau über uns herfällt, ich nur die Hälfte meiner Herde verliere. Also Jakob hat Grips. Ja, der überlegt, oh, ich muss mich da irgendwie jetzt diplomatisch durchschlängeln. Aber Jakob erkennt gleichzeitig, das ist eine Situation, die unberechenbar ist. Er versucht gleichzeitig alles Mögliche und sagt, okay, bisher konnte ich immer relativ gut kontrollieren. Aber wenn mir mein Bruder begegnet, der mich umbringen wollte damals, weiß ich nicht, was er machen wird. Ich kann alles versuchen, ihn zu besänftigen, aber ich habe es nicht unter Kontrolle, was jetzt passiert. Und er wendet sich zu Gott und sagt, Gott meines Vaters Abraham, das ist der Vers 10 in Kapitel 32, der du zu mir gesagt hast, zieh wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft, ich will dir wohltun. Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knecht getan hast. Das ist ein sehr wichtiger Satz hier, weil diesen Satz hat Jakob noch nie gegenüber Gott ausgesprochen. Er hat schon oft Gott gedankt. Danke Gott für den Segen. Aber es war immer an Bedingungen geknüpft. Wir lesen ein paar Kapitel davor zum Beispiel, dass Jakob sagt, wenn du mir wohltun wirst und wenn du mich segnen wirst und wenn du meine Herde mehren wirst, dann werde ich dir folgen. Er knüpft es an Bedingungen. Er sagt, okay, wenn du mir das gibst, dann folge ich dir. Und plötzlich ändert sich Jakobs Haltung in der Angst. Er merkt, Herr, womit habe ich das alles verdient? Das ist so ein wichtiger Punkt für uns. Segen haben wir nicht verdient. Nichts vom Guten, das Gott uns gibt, haben wir verdient. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben es nicht verdient. Wir haben nichts leisten können, dass Gott gesagt hat, ich schenke dir meinen Segen. Wir haben in der letzten Segenspredigt einen Vers gelesen aus Epheser 1, Vers 3, der hier sehr wichtig ist. Und ich nenne ihn nochmal. Durch Jesus Christus haben wir Zugang zu allen geistlichen Segen in der Himmelswelt. Amen. Durch Jesus Christus haben wir Zugang zu allem Segen. Jeder Segen, der irgendwie ausgesprochen wird in der Bibel, bündelt sich in Jesus. Jesus ist die Fülle des Vaters. Jesus ist die Fülle der Vollkommenheit. Und durch ihn bekommen wir den Segen des Vaters. Aber auch das haben wir nicht verdient. Dass ich gesund bin, habe ich nicht verdient. Dass ich in Deutschland aufwachsen darf, habe ich nicht verdient. Dass ich Jesus kennenlernen durfte, habe ich nicht verdient. Niemand von uns hat das. Niemand von uns hat verdient, gerettet zu werden. Niemand von uns hat verdient, die Ewigkeit bei Gott verbringen zu dürfen. Und doch sagt Gott, ich schenke es dir. Ich schenke es dir. Jakob sagt, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit. Aber wir werden gleich eine Geschichte lesen, die trotz diesem Gebet eintritt. Und über diese Geschichte wollen wir gleich sprechen, denn die Predigt heute heißt, bis ich Segen empfangen kann. Bis ich Segen empfangen kann. Jakob wurde jahrelang Segen zugesprochen, aber er hat ihn noch nicht in der Fülle empfangen. Okay? Das ist ganz wichtig. Es gibt einen Unterschied zwischen einer Verheißung und dem Empfangen der Verheißung. Wir nehmen das Volk Israel. Das ist nämlich ein sehr gutes Beispiel hier. Das Volk Israel bekam eine Verheißung damals in der Wüste. Ihr werdet ein Land einnehmen. Und sie bekamen die Möglichkeit, die Verheißung wahrzumachen. Relativ schnell sogar in der Bibel. Sie kamen relativ schnell zum Land Kanaan. Und Gott sagte, ich habe euch dieses Land versprochen. Und trotzdem dauerte es noch 40 Jahre mehr. Und alle, die die Verheißung ursprünglich empfangen hatten, starben. Bis das Volk in das Land einziehen konnte, weil sie zwar die Verheißung hatten, aber den Segen nicht empfangen haben. Das ist etwas sehr, sehr Fatales in unserem Leben. Und das ist das, worüber ich heute sprechen möchte. Es gibt einen Unterschied zwischen der Verheißung und dem Empfangen der Verheißung. Genauso wie es einen Unterschied gibt zwischen dem Geschenk, das dein Freund für dich einpackt, und du, der das Geschenk annimmst. Okay? Das sind zwei Paar Stiefel. Ein Geschenk bringt mir nichts, wenn ich es nicht annehme und auspacke. Und die Frage ist, wenn Gott so viel Segen uns zuspricht, warum haben wir manchmal das Gefühl, dass wir so wenig gesegnet sind? Richtig? Ich meine, wir Deutschen sind da Weltmeister, ne, müssen wir zugeben. Also wir sind Weltmeister darin zu sehen, dass wir nicht gesegnet sind. Es gibt Länder, da haben die Menschen nichts und sie loben und preisen Gott, wie gesegnet sie sind. Und wenn mir ein Zehennagel abbricht, dann denke ich, Gott hat mich verflucht. Ja? Also überspitzt gesagt. Aber ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen verstehen, dass Segen kein Automatismus ist. Segen ist kein Automatismus, sondern, und das ist meine Hauptthese heute, Persönlichkeit und Haltung entscheidet darüber, ob ich Segen empfange. Persönlichkeit und Haltung entscheidet, ob ich die Verheißung Gottes in meinem Leben annehme. Bevor wir in die Geschichte von Jakob gehen, lesen wir noch einen Vers aus den Sprüchen. Sprüche 18, Vers 12. Wenn jemand zugrunde gehen soll, wird sein Herz zuvor stolz. Und ehe man zu Ehren kommt, muss man demütig sein. Nochmal, Sprüche 18, Vers 12. Wenn jemand zugrunde gehen soll, wird sein Herz zuvor stolz. Ehe man zu Ehren kommt, muss man demütig werden. Das ist auch sehr interessant, oder? Die Bibel sagt, es muss eine bestimmte Haltung eintreten, bis jemand einen Lohn bekommt. Das klingt vielleicht für manche von uns komisch, weil wir denken, aber wir haben doch vorher gehört, dass Gnade alles ist. Und das stimmt, deswegen habe ich das am Anfang so betont. Es ist ein reines Geschenk. Du musst es dir nicht verdienen, du musst Gott nicht zeigen, wie gut du bist, sondern wir werden sehen, dass es bei Haltung und Persönlichkeit um was ganz anderes geht, als etwas zu verdienen oder etwas zu beweisen. Wir lesen jetzt die Geschichte aus 1. Mose 32, ab Vers 23. Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok, nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, und er blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, also der Mann, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Er sprach, wie heißt du? Er antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und du hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn da selbst. Das ist eine sehr interessante Geschichte im Leben von Jakob, denn diese Geschichte hier ist vielleicht das einschneidendste Ereignis für Jakob. Auch wenn das eine kurze Geschichte ist. Wir gehen nochmal zurück auf Esau. Esau war der ursprüngliche Empfänger des Segens, richtig? Das heißt, Esau hatte eine menschliche Verheißung, okay, du darfst den Segen rechtlich in Anspruch nehmen. Das darfst du. Du bist der Erstgeborene. Aber Esau fehlten zwei Dinge. Gottesfurcht und Dankbarkeit. Die Haltung Esaus gegenüber seinem Recht und gegenüber seinem Segen führte dazu, dass er es verlor. Das ist ziemlich krass. Er hätte es behalten können. Er hätte legal zu seinem Vater am Ende gehen können und sagen können, Vater, ich bekomme den Segen, wenn er ihn nicht verkauft hätte. Wenn er ihn nicht verkauft hätte. Und an dieser Geschichte, die ich vorher erzählt habe, sehen wir, wie unwichtig es Esau tatsächlich war. Für eine Suppe. Für eine Suppe. Esau war ein Genussmensch. Er sagt dann zu Jakob, ja, ich muss sterben. Was bringt mir denn der Segen? Der war einen Tag ohne Essen unterwegs. Ja? Also halt, der konnte auch länger ohne Essen auskommen. Der wäre nicht verhungert. Aber dieses Genuss, der Genuss war ihm wichtiger als das Große, was er von Gott empfangen könnte. Kennen wir das irgendwoher? Ist das eine gewisse Problematik, die wir kennen? Wir haben die Wahl oft. Gott, du hast mir einen Weg vorgelegt von Segen und Fluch. Das haben wir letztes Mal gehört in der Predigt über Segen. Und ich kann mich entscheiden. Aber meine Entscheidung hängt davon ab, wie sehr ich was wertschätze. Das musste ich ganz neu für mich realisieren. Es gibt Christen, die Gnade als billig sehen. Sie sagen, ja, das ist quasi mein Freifahrtschein. Ne? Aber indem ich anfange, das als Freifahrtschein zu benutzen, zeige ich eine Haltung gegenüber dem, was Jesus für mich getan hat. Nämlich, dass es mir eigentlich egal ist. Jesus starb nicht dafür, dass du besser wirst. Jesus starb nicht dafür, dass du glücklicher wirst. Jesus starb dafür, dass du lebendig wirst. Das heißt, wenn wir verstehen, dass wir tot waren in unseren Werken, lebendig gemacht wurden durch den Sohn Gottes und dann sagen, aber es ist mir egal, weil ich will mein Leben immer noch leben, wie ich möchte, haben wir nichts verstanden. Und das ist was, was mich oft selber betrübt bei mir. Wenn ich merke, Gott, in so vielen Bereichen meines Lebens bist du mir egal geworden. Diese Erkenntnis ist sehr schmerzhaft für mich, wenn sie kommt. Gott, wie kam das, dass du in meinem Leben in diesem Bereich so egal geworden bist? Wie kann es sein, dass ich es so verachtet habe, dass du mir eigentlich Gutes schenken möchtest und mir sogar sagst, wie ich es bekomme? Dass du mir sagst, wie meine Ehe besser werden kann? Dass du mir sagst, wie ich meinen Körper gesund halten soll? Dass du mir sagst, wie ich mein geistliches Leben gesund halten kann? Und ich verachte es. Gott ist niemand, der dann kommt und sagt, du böser, böser, böser. Ja? Die Bibel sagt im Neuen Testament, dass Gott niemand ein Schild, sondern ein erbarmender Gott ist. Das ist nicht sein Wesen, dann zu sagen, du bist so blöd. Aber er lässt uns in dem tun. Versteht ihr? Er lässt es zu. Er lässt zu, dass wir auch den falschen Weg gehen können. Er lässt es zu, dass wir den Fluch über dem Segen wählen können. Und das hängt fast nur davon ab, wie meine Haltung gegenüber Gott und gegenüber diesem Segen ist. Mir ist es wichtig, gesegnet zu sein. Auch weil ich dann glücklicher bin und auch weil ich glaube, dass es so gut ist, wenn Gott mich segnet. Aber auch weil ich ein Zeugnis sein möchte für Gott. Wie kann ich ein Zeugnis sein, wenn ich nichts von dem, was Gott mir geben möchte, empfange? Wie kann ich Liebe weitergeben, wenn ich nicht Liebe empfange? Wie kann ich Hoffnung weitergeben, wenn ich nicht Hoffnung empfange? Wie kann ich Heilung weitergeben, wenn ich nicht Heilung empfange? Körperlich und seelisch. Ja. Und das ist so ein wichtiger Punkt für mich. Ich möchte ein Zeugnis sein für Gott. Und deswegen möchte ich auf meinen inneren Kompass achten, auf meinen inneren Pfeil. Wie bin ich Gott gegenüber eingestellt? Es gibt eine Stelle im Hebräerbrief, Hebräer 12, wo die Geschichte von Esau aufgenommen wird. Und da wird etwas sehr Interessantes gesagt. Könnt ihr die Stelle gerne aufschlagen. Hebräerbrief, Kapitel 12. Die Verse 16 und 17. Dass nicht jemand ein Abtrünniger oder Gottloser werde wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburt verkaufte. Und ihr wisst, dass er, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Das ist eine sehr krasse Warnung, die er hier ausspricht. Das Problem war, als er erkannte, was er da verloren hatte, wollte er es zurückhaben. Aber es gibt Dinge, die kriegen wir nicht zurück. Es gibt Dinge, die kriegen wir nicht zurück. Das hängt nicht damit zusammen, dass Gott nicht barmherzig ist. Du kannst weglaufen von Gott und du kannst wieder zurückkommen. Das ist kein Problem. Gott wird immer mit offenen Armen dastehen und auf dich warten. Immer. Aber es gibt Dinge, die bekommst du einmal von Gott und du kannst sie verlieren. Du kannst eine Ehe haben und du kannst dafür sorgen, dass diese Ehe zu Bruch geht. Du kannst eine Beziehung zu einem Menschen haben, eine Freundschaft, und du kannst dafür sorgen, dass diese Freundschaft zu Bruch geht. Es gibt Heilung in bestimmten Dingen, aber in bestimmten Dingen sagt Gott, du hast es so gewählt. Ja? Du hast die Chance bekommen. Wie das Volk Israel, das in die Wüste kommt. Sie hatten ihre Chance, in das verheißene Land zu gehen, aber weil es ihnen nicht wichtig genug war, und weil sie nicht erkannt hatten, wer Gott ist, musste diese Generation auf diesen Segen warten. Sie konnten ihn nicht erleben. Erst die Generation später. Ich denke, es gibt Gemeinden, bei denen das genauso passiert. Es gibt Gemeinden, über die Gott etwas ausspricht, aber die Generation, die es empfängt, die Verheißung, empfängt nicht den Segen. Sie leben nicht in diesem Segen. Sie verwerfen die Verheißung und deswegen muss die Verheißung aufgeschoben werden. Das können wir in der Kirchengeschichte sehen. Dass es Generationen gab, vom Alten Testament an sogar, eine Generation, die eigentlich einen Segen Gottes hatte. Sie wenden sich ab von Gott und erst die Generation später ist wieder zurückgekehrt zu Gott, hat den Segen sofort empfangen, weil sie sich zu Gott gekehrt haben. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen darin, zu sagen, geh zu Gott in der Haltung, die einen Segen empfängt. Es gibt auch im Jakobusbrief einen Vers. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch Gott, so naht er sich zu euch. Das ist eine Haltung. Versteht ihr? Beides Mal ist es eine Annäherung an jemanden. Ich nähere mich dem Teufel an und ich nähere mich Gott an, aber mit verschiedenen Haltungen. Ich widerstehe dem Teufel, nicht ich fliehe vom Teufel. Die Bibel sagt nicht, flieh vom Teufel. Flieh vor der Sünde. Widerstehe dem Teufel. Sag, und stopp! Halt! Hier geht's nicht weiter. Und Gott gegenüber demütig zu kommen, denn dem Hochmütigen widersteht Gott, dem Demütigen gibt er Gnade. Ich kann mich Gott in einer Haltung nahen, die einen Segen zulässt in meinem Leben, oder ich kann mich Gott in einer Haltung nahen, die den Segen abblockt. Und ich kann mich dem Teufel in einer Haltung nahen, die sein Wirken abblockt oder die sein Wirken zulässt. Versteht ihr, was ich meine? Die Haltung, wie ich mich dem gegenüber näher, ist entscheidend, ob es Wahrheit wird in meinem Leben. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe schon oft für Dinge gebetet und sie sind nicht wahr geworden. Und es kann verschiedene Gründe haben. Ja? Ich will das jetzt gar nicht theologisch alles aufdröseln. Aber was ich erkannt habe mittlerweile ist Folgendes. Und das kennt ihr bestimmt auch. Es gibt so Gebete, da bist du einfach am Boden. Okay? Und es gibt so Gebete, da ist innerlich immer eine Hintertür. Da betest du zwar, aber du merkst, die Intensität ist so halb da. Weil, okay, wenn Gott es nicht macht, habe ich noch eine Lösung im Hinterkopf. Versteht ihr das? Wer kennt das? Mal Hand hoch, komm. Okay, danke, ich bin nicht alleine. Das kenne ich sehr gut. Aber ich weiß auch in meinem Leben Gebete, die ich fast wörtlich wiederholen könnte, wo ich am Boden war und Gott gesagt habe, Gott, wenn du es nicht tust, habe ich keinen Weg. Ich brauche das, was du mir gibst. Ich brauche es. Ich brauche deinen Segen. Ich brauche dein gutes Wort über mich. Das ist nicht ein schönes Gimmick oder ein schönes Accessoire für mich, sondern ich brauche das. Ich brauche dich, Gott. Und diese Haltung, sehen wir überall in der Bibel, löst das aus. Diese Haltung ist entscheidend dafür, ob Gott sagt, ich wirke. Warum? Warum? Angenommen, Gott verspricht uns Dinge. Und ich sage, okay, Gott, theoretisch kann ich das selber. Wenn du mir hilfst, ist ganz nett. Und wir bekommen diese Dinge. Wem geben wir Ehre? Aus unserer Natur heraus. Uns. Wir geben uns die Ehre. Wir sagen, ich habe mir das erarbeitet. Ich habe das gemacht. Da gibt es eine Geschichte von Nebukadnezar, ein König, der fast ganz Israel erobert hat. Ja? Der hat Juda verschleppt, der hat die erobert mit einer Übermacht, die aus dem Nichts kam. Die Geschichte ist unglaublich. Der hat Ägypten erobert, der hat Israel erobert. Aus dem Nichts heraus. Weil Gott sagt, ich benutze diesen König. Gott gab diesem König, der nicht mal gläubig war, Macht. Und eines Tages steht er auf sein Dach und sagt, ich bin der größte König dieser Welt, seht das Reich an, das ich erbaut habe. Und in diesem Moment sagt Gott, und jetzt demütige ich dich. Weil du mich nicht geehrt hast, werde ich dich demütigen. Und er hat ihn geisteskrank gemacht für mehrere Jahre, bis eine Erkenntnis in seiner Seele kam, du bist der allein wahre Gott und du bist der, der mir das gegeben hat. Genauso bei Herodes. Herodes steht vor die Menge und hält eine Rede und die Menschen rufen die Stimme eines Gottes. Und es steht drin, dass weil Herodes Gott nicht die Ehre gab, er getötet wurde von Gott. Das ist ziemlich krass. Also ich will dir nicht sagen, dass du getötet wirst, wenn du Gott nicht die Ehre gibst. Aber Gott sagt, du kannst nicht Segen bekommen in der falschen Haltung. Das tut uns nicht gut. Wenn wir Dinge bekommen und nicht die richtige Haltung haben, schaden sie uns. Und wenn wir Dinge bekommen und die richtige Haltung haben, sind sie ein Segen für uns. Das ist hier genau das Problem. Deswegen konnte Esau den Segen nicht empfangen aus einer geistlichen Perspektive. Deswegen sagte Gott vor der Geburt, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Es ging nicht darum, dass Gott Esau hasst in dem Sinne und sagt, ich verachte dich, sondern ich werde dich nicht segnen. Ich werde einen Plan machen, dass Jakob gesegnet wird, weil deine Haltung mir gegenüber falsch sein wird. Ich werde Jakob den Segen geben, weil seine Haltung mir gegenüber richtig sein wird. Ganz klassische Geschichte, Salomo. Salomo bekommt einen Segen von Gott in der richtigen Haltung. Zunächst Reichtum. Und es war zunächst ein Segen für Salomo. Und plötzlich ändert sich seine Haltung gegenüber Gott. Er holt sich andere Frauen, er holt sich andere Götter und plötzlich wird sein Reichtum zu seinem Verhängnis. Das, was Gott dir geben kann, kann für dich Fluch oder Segen sein. Und deswegen ist es so wichtig, über dieses Thema Haltung zu sprechen, weil Gott will, dass wir gesegnet werden. Es geht nicht darum, dass Gott dir einfach was gibt, sondern er will dich segnen. Er will, dass es dir gut geht damit. Es gibt Menschen, die von Gott gesegnet werden mit Geld und es ist ein Segen für sie, weil sie die richtige Haltung gegenüber dem Geld haben. Und es gibt Menschen, wenn Gott denen Geld geben würde, dann würden die sich ganz abwenden von Gott. Weil sie sagen würden, jetzt bin ich unabhängig. Und deswegen ist es für Gott so wichtig, dass er sagt, bevor ich dich segne, muss etwas passieren. Nicht bevor ich die Verheißung ausspreche, sondern bevor ich dich segne, bevor es Wahrheit wird, bevor es zum Segen werden kann, muss etwas in uns passieren. Und das ist die Geschichte hier von Jakob. Esau verachtete den Segen Gottes. Das war bei Jakob nicht so. Jakob wollte unbedingt den Segen Gottes. Unbedingt. Jakob verachtete die Gnade und das Wirken Gottes. Das war sein Problem. Er wollte es selber machen. Esau wollte es gar nicht. Es war ihm egal. Bis er gemerkt hatte, oh, ich habe ja wirklich was verloren. Jakob wollte es unbedingt. Die Haltung gegenüber dem Segen war richtig, aber die Haltung gegenüber Gott war noch ein bisschen schwammig. Er wollte es selber machen. Und deswegen führt Gott ihn zu diesem Moment, wo er ihm zwei Dinge zeigt. Und diese zwei Dinge möchte ich euch noch darlegen aus dieser Geschichte. Jakob wird von einem Mann angegriffen und dieser Mann, so wie ich es aus der Stelle hier lesen kann, er kämpft mit Gott selbst, denn er sagt, am Ende heißt du Israel. Du hast mit Menschen und mit Gott gekämpft. Gott kämpft mit Jakob und die Frage ist, warum müssen wir erkämpfen, was Gott uns versprochen hat? Oder? Das kam schon öfter raus hier in der Predigt. Ich meine, wenn es wirklich Gnade ist und wenn es wirklich ein Geschenk ist, warum muss ich dann kämpfen? Warum musste Jakob dann kämpfen? Warum musste sich Jakob diesen Segen erkämpfen? Der Prozess ist das Ziel. Ein Kampf wird dich verändern. Ich glaube, dass es bei geistlichen Kämpfen nicht darum geht, dass Gott unser Gebet braucht, um zu wirken. Okay? Also Gott braucht uns für fast nichts, was er machen möchte. Ja? Er braucht uns nicht. Aber wir sind in seinem Team. Okay? Wir sind seine Teamkameraden. Und er will nicht alleine den Home Run rennen und alle anderen, ne? Sondern er will mit uns zusammen das machen. Warum? Weil in uns etwas entstehen soll. Ich sage dir eines, geistliche Kämpfe in deinem Leben werden dich verändern. Sie werden deine Haltung verändern gegenüber diesen Dingen. Sie werden zeigen, dass du von Gott abhängig bist und das wirst du verstehen. Meine Frau und ich haben sehr viele geistliche Kämpfe schon gekämpft, besonders auf unsere Pflegekinder bezogen und das ist richtig cool. Was sind denn die coolen Geschichten? Da, wo etwas mit Gottes Hilfe erkämpft wurde. Das tut uns gut. Dass wir sehen, es gibt eine Anstrengung von uns, die nicht reicht, aber ich stecke all meinen Eifer und all meine Energie da rein und sage, Gott, alles wird auf dich zentriert. Eine Geschichte von unseren Pflegekindern. Ich glaube, ich habe sie schon mal erzählt. Unser zweiter, Daniel, war in Berlin in einem Heim. Wir fahren hoch. Alles tipptopp. Es hieß, wir können ihn mitnehmen. Am letzten Tag haben wir noch ein Gespräch mit dem Jugendamt. Und wir hatten erst vor kurzem zwei Pflegekinder wieder abgegeben, wo nicht klar war, ob die wieder bald zurückkommen. Und dann haben wir das dem Jugendamt in Berlin gesagt. Also, wenn diese beiden Kinder wieder rausgehen, dann nehmen wir sie auf. Daraufhin sagte das Jugendamt, okay, das ist uns zu unsicher, dann könnt ihr diesen Jungen nicht aufnehmen. Wir wollen, dass der erstmal in Ruhe bei euch sein kann. Und dann hieß es, okay, jetzt könnt ihr wieder nach Hause fahren, nach Bayern. Und wir hatten zwei Möglichkeiten. Entweder wir sagen, da ist eine Verheißung und die glaube ich und jetzt kämpfen wir um diese Verheißung. Oder wir sagen, da ist zwar eine Verheißung, aber war wohl nicht. Das sind die Momente, wo Gott uns auffordert zu kämpfen. Wir sind also geblieben, das ganze Wochenende, ohne das Wissen des Jugendamtes und haben gefastet und gebetet. Das sind Kampfmittel, die perfekt sind. Okay? Fasten und beten. Super Kampfmittel, weil das macht uns abhängig von Gott und zeigt Gott, ich öffne mich, dass du durch mich wirken kannst. Ich will, dass du wirkst. Wir wussten nicht, was wir machen können. Also haben wir gefastet und gebetet. Sind am Montagmorgen bei Eröffnung des Amtes vor der Tür gestanden und haben gesagt, hallo, wir sind's wieder. Wir haben keine neuen Informationen. Wir haben keinen neuen Standpunkt. Bitte überlegen Sie es sich noch einmal, ob Sie uns diesen Jungen mitgeben. Dann haben sie gesagt, okay, wir werden uns eine Stunde beraten. Das war eine sehr spannende Stunde. Wir sind dann in die Stadt gegangen und haben da Lobpreis gemacht, noch in so einem Café. Und sind dann wieder zurück. Und haben richtig gekämpft. Das war einfach cool, weil das war ein geistlicher Kampf in einer Zuversicht auf die Verheißung Gottes. Weil Gott hatte meiner Frau gesagt, wir werden diesen Jungen aufnehmen. Das war der Schlüssel. Er hatte es uns schon gesagt. Aber wir haben gemerkt, da gibt es leichte Probleme. Also kämpfen wir. Geistlich. Nicht mit, ja, dann gehen wir gerichtlich dagegen vor oder bla bla bla, ja. So. Nein, geistlich. Erstmal geistlich kämpfen. Beten, fasten. Also, nach der Stunde sind wir zurück. Nehmt ihn mit. In einer Stunde hat sich die gesamte Meinung des Jugendamtes geändert. Durch die Gnade Gottes. Wir haben nichts geändert. Wir sind einfach nur hin und haben gesagt, wir haben nichts Neues, bitte überlegen Sie es sich nochmal. Und ich bin mir gewiss, dass die Gnade Gottes uns Gunst geschenkt hat beim Jugendamt. Das haben wir nicht nur einmal erlebt. Welche Geschichte ist jetzt cooler? Wäre die Geschichte cooler, dass wir hochgefahren werden und nach drei Tagen mit ihm zurückgefahren werden? Oder ist die Geschichte cooler im Sinne auf Herrlichkeit Gottes, dass wir hochgefahren sind, da gibt es ein Problem, Gott löst das Problem und dann ist ein Sieg da. Deswegen macht Gott das so. Er möchte sich offenbaren, indem er sagt, er ist der Sieger. Amen. Er ist der Sieger. Aber wenn er kein Sieg ist, kann er sich nicht als Sieger zeigen. Er will einen Sieg in unserem Leben und ein Sieg bedeutet ein Kampf. Und in dieser Zuversicht hinzugehen und zu sagen, ja, Gott, ich lasse dich nicht los, bis du mich segnest. Jakob sagt nicht, ich kämpfe so lange gegen dich, bis ich dich besiegt habe. Sie haben die ganze Nacht gekämpft, das war ein Todeskampf. Niemand kämpft die ganze Nacht, wenn es nicht um Leben und Tod geht. Das war wirklich ein Todeskampf. Weil Gott gesagt hat, ich will, dass bevor du deinem Bruder begegnest, deine Haltung sich ändert. Er hat es schon angestoßen bei Jakob, aber es war noch nicht komplett durchgedrungen. Seine Identität, sein Name war immer noch Jakob, der Betrüger, der Fersenhalter. Und deswegen kämpft er mit ihm und Gott sagt irgendwann, okay, jetzt musst du dich entscheiden. Das Morgengrauen bricht an, Gott sagt, ich muss gehen. Die Zeit läuft ab. Nicht für Gott, sondern für dich. Esau kommt bald. Ich muss jetzt gehen. Wenn du es jetzt nicht kapiert hast, dann war's das. Und Jakob sagt, okay, ich lass dich nicht los, bis du mich segnest. Und diese Haltung finde ich unglaublich. Das brauchen wir mehr als Christen. Diese Haltung, Gott, ich lasse dich nicht los. Nicht, ich mache mehr und ich leiste mehr, sondern ich lasse dich nicht los. Ich komme so lang zu dir, bis du es wahr machst. diese Intensität brauchen wir manchmal im Gebet. Es gibt schon Gebetsspaziergänge von mir, wo ich eine Runde drehen wollte und nach einer Runde war ich in der Entscheidung, okay, ich merke noch keinen Unterschied, mache ich jetzt noch eine Runde oder gehe ich jetzt chillen? Die Entscheidung haben wir. Aber das zeigt meine Haltung. Wenn ich sage, okay, ich bete für etwas und ich bete 5 Minuten und dann sage ich, okay, aber jetzt würde ich gerne was anderes machen. Das zeigt unsere Haltung, wie wichtig es uns ist, oder? Und diese Haltung hat bei Jakob etwas ausgelöst. Diese Haltung löste aus, dass seine Identität sich änderte. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Es geht nicht darum, dass Gott plötzlich sich änderte, sondern dass Jakob sich änderte. In diesem Moment hat Gott gesehen, okay, jetzt hat sich seine komplette Haltung verändert. Jetzt ist es durchgedrungen. Jetzt hat er erkannt, er ist abhängig von mir. Egal, ob ich ihm das versprochen habe oder nicht, er ist trotzdem abhängig von mir, weil er gemerkt hat, dass die Verheißung sich lange hinzieht. Und dann sagt er, okay, ich gebe dir eine neue Identität, einen neuen Namen. Kämpfer Gottes. Wusstet ihr, dass ihr einen Namen im Himmel habt? Auf einem weißen Stein geschrieben und keiner kennt ihn. Keiner kennt ihn außer Gott. Auch ich kenne ihn nicht. Und das finde ich sehr cool, die Vorstellung, weil ich eine Identität bei Gott habe. Ihr müsst verstehen, dass die Namen im Hebräischen Verben sind. Okay? Also alle Namen im Hebräischen sind eigentlich Tunwörter. Okay? Zum Beispiel Jakob heißt der, der die Verse festhält. Oder Israel heißt der, der mit Gott kämpft. Also es sind immer Taten, die die Namen ausdrücken. Und ich glaube, unsere Identität ist die beste Tat. Nämlich die Tat Jesu. Die Bibel sagt, meine neue Identität ist in Christus. Und Christus heißt der Messias, der, der mich gerettet hat. Ist das nicht cool? Das ist meine neue Identität in Christus. Meine neue Identität ist in dem, der mich gerettet hat. Der, der für mich gekämpft hat. Der, der mich befreit hat. Und ich darf das empfangen. Ich darf das bekommen. Und ich glaube, wenn wir anfangen, in dieser Identität zu leben, in Verbindung mit einer neuen Intensität im Blick auf Gott, dann wird unser Leben sehr gesegnet sein. Ich glaube, wir wünschen uns einen Segen in unserem Leben. Ich glaube, wir wünschen uns mehr von Gott. Und ich glaube, dass Gott uns nicht immer nur ermahnt und sagt, wenn du was falsch machst, kriegst du keinen Segen. Ich hoffe, ihr seht, dass es bei Jakob nicht darum geht, dass er etwas falsch oder richtig gemacht hat, sondern es geht darum, was passiert in dir? Mit welcher Haltung näherst du dich Gott? Mit welcher Haltung kommst du Gott gegenüber? Und ich wünsche mir ganz, ganz stark in unserer Christenheit, dass wir so gesegnet sind, dass die Menschen das sehen. Vielleicht in Bereichen von Finanzen, ja, vielleicht in Bereichen von Gesundheit, aber vielleicht auch in Bereichen von guten Ehen, im Bereich von Liebe für Menschen, im Bereich von Freude und Glücklichsein. Was für ein Zeugnis sind wir Christen, wenn wir Christen alle so rumlaufen würden? Und dann sagen wir, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ja, also, versteht ihr? Natürlich kannst du dir ständig sagen, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Aber die Haltung gegenüber Gott wird das wahrmachen. Die Haltung gegenüber Gott wird wahrmachen, dass die Freude am Herrn wirklich deine Stärke wird. Nicht nur eine Floskel. Und das darf ich selber immer wieder erleben. Immer wieder. Das ist ein Auf und Ab. Mal merke ich, Herr, da ist weder Freude noch Stärke irgendwie. So, das ist gerade irgendwie nicht so toll. Aber es gibt Zeiten, wo ich mich wieder Gott nahe und sage, Gott, ich kämpfe jetzt um diese Freude. Ich kämpfe jetzt um diese Freude. Ich sag, du hast mir versprochen, dass ich Freude bekommen soll in dir. Und jetzt gehe ich so lang zu dir, bis ich freudig hinausgehe. Ich wollte mal eine Predigt predigen zum Abschluss. Vor Jahren schon. Und der Titel war, du kannst zu Gott kommen, wie du bist, aber wenn du genauso wieder gehst, ist was schiefgelaufen. Und das vielleicht so als Abschluss. Lass dich von Gott verändern und segnen. Amen.